Guten Morgen miteinander. Es ist schön, nach längerer Zeit wieder einmal im EGW zu sein. Und ich freue mich, dass wir heute zusammen etwas über den Heiligen Geist können erfahren und hören. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Und so war das Thema der Predigt eigentlich schon fast gegeben, der Heilige Geist. Ich habe mich zuerst ein bisschen gescheut, über das Thema eine Predigt zu halten, weil ich bei vielem, was mit dem Wirken vom Heiligen Geist zu tun hat, oft noch mehr Fragen wie Antworten habe. Und habe aber dann gleich gedacht, an Pfingsten nicht über den Heiligen Geist zu reden, das geht einfach nicht. Und dann habe ich die Herausforderung angenommen und werde jetzt ein paar Abschnitte aus der Apostelgeschichte 2 vorlesen, wo über das Kommen vom Heiligen Geist berichtet wird. Schließlich ist das Pfingstfest gekommen. Auch an diesem Tag sind all die Jünger wieder am gleichen Ort versammelt gewesen. Plötzlich hat vom Himmel her ein Rauschen eingesetzt, wie von einem gewaltigen Sturm. Und das ganze Haus, wo sie sich drinnen befunden haben, ist von dem Brausen erfüllt worden. Gleichzeitig haben sie so etwas wie Flammenzungen gesehen, wo sich verteilt haben und wo auf jedem einzelnen von ihnen sich niedergelassen haben. Alle sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und haben angefangen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder hat so geredet, wie es der Geist ihm eingegeben hat. Wegen dem Pfingstfest haben sich damals fromme Juden von der ganzen Welt in Jerusalem aufgehalten. Als jetzt das mächtige Brausen vom Himmel her gekommen ist, sind sie in Scharen zusammengeströmt. Sie waren verwirrt, weil jeder hat Apostel und die bei ihnen waren, in ihrer eigenen Sprache gehört reden. Fassungslos haben sie gerufen: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt das, dass jeder von uns sie gehört in seiner Muttersprache reden? Und sie reden von wunderbaren Sachen, die Gott gemacht hat. Alle sind außer sich gewesen vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Hat der eine den anderen gefragt, aber keiner hat eine Erklärung dafür. Es hat allerdings auch ein paar gegeben, die sich darüber lustig gemacht haben. Ja, die haben einfach zu viel süßen Wein getrunken, haben sie gespottet. Da ist der Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge gestanden. Mit lauter Stimme hat er gesagt: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die jetzt gerade in Jerusalem sind, ich habe euch etwas zu sagen, das ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr am Morgen. Nein, was da geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung von dem, was Gott durch den Prophet Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, hat Gott gesagt, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgiessen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in dieser Zeit meinen Geist ausgiessen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl oben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Sachen zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor der grosse Tag kommt, wo der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Und jeder, der dann den Namen von Jesus, dem Herr, anruft, wird gerettet werden. Ja, der Jesus hat Gott auferweckt. Wir sind alle Zeugen dafür. Er ist in den Himmel gehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Und er hat vom Vater die versprochene Gabe bekommen, den Heiligen Geist. Und diesen Geist hat er jetzt über uns ausgossen. Und das ist das, was ihr da seht und hört. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen: Gott hat Jesus zum Herr und Messias gemacht. Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Zuhörer sind von dem, was Petrus gesagt hat, bis ins Innerste getroffen gewesen. Was sollen wir jetzt machen, liebe Brüder? Haben sie ihn und die anderen Apostel gefragt. Kehret um, hat der Petrus gesagt, und jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, überkommen. Diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen denen, wo der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde wird dazurufen. Mit diesen und noch vielen anderen Worten hat Petrus ihnen das Evangelium weitergesagt und hat sie ermahnt. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie wird einbrechen. Viele haben die Botschaft angenommen, die Petrus ihnen verkündet hat, und haben sich taufen. Und durch Gottes Wirken ist die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen gewachsen. Ich möchte euch kurz zuerst etwas über die geschichtlichen Hintergründe dieser Ereignisse erzählen. Manchmal sind ja die gewissen Zusammenhänge nicht gerade auf den ersten Blick ersichtlich, aber ich finde es immer wieder spannend, ein bisschen nachzuforschen und einfach immer wieder zu sehen, wie Gott auch nichts einem Zufall überlässt und wie er das Alte und das Neue Testament, wie er der gleiche ist und wie das alles verbunden ist. Das jüdische Pfingstfest, das da die Rede davon war, hat auch Wochenfest oder auf Hebräisch Schawot geheissen und hat jeweils etwa 50 Tage nach dem Passafest stattgefunden. Und am Passafest, eben 50 Tage vorher, haben sich die Juden daran erinnert, wie sie von der Sklaverei aus Ägypten befreit worden sind. Und genau eben zu dieser Zeit vom Passafest ist ja Jesus gekreuzigt worden und nachher auferstanden. Er hat sich geopfert. Und so hat er allen denen, die an ihn glauben, die Sünden vergeben und hat sie sozusagen aus der Sklaverei von der Sünde befreit. Also wie eine Entsprechung im Alten und im Neuen Testament. Und dann eben 50 Tage später haben die Juden das Pfingstfest gefeiert. Und beim Pfingstfest haben sie sich daran erinnert, wie sie die 10 Gebote bekommen haben am Berg Sinai. Und der Moment von diesen 10 Geboten, das war wie die Erneuerung des Bundes, die Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Und die 10 Gebote, die haben dem Bund eine Verbindlichkeit gegeben. Sie haben die Beziehung geregelt, die in diesem Bund ist, zwischen Gott und den Menschen und seinem Volk. Und jetzt eben, viel später, zu der Zeit von Jesus, die 50 Tage später, sind jetzt Juden aus verschiedensten Nationen in Jerusalem zusammengeströmt, um zusammen das Fest feiern, um dem Gedenken. Und eben in diesen Tagen hat dann Gott den versprochenen Tröster und Helfer geschickt. Auf den haben ja die Jünger schon gewartet. Und mit der Ausgießung vom Heiligen Geist hat wie nochmal eine Erneuerung von dem Bund stattgefunden, wo Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Das mal einfach nicht in Form von Gesetzen, die auf Stein geschrieben sind, sondern er hat wie eben sein Geist, sein Gesetz in dem Sinn in unsere Herzen gegeben. Der Geist, wo Gott möchte, in unser Herz rettet und eine Art wie hineinschreibt. Und Jesus hat ja die Forderungen vom Gesetz erfüllt. Durch ihn ist die direkte Beziehung zu Gott, dem Vater, möglich geworden. Und der Heilige Geist, der jedem Gläubigen wohnt, der leitet uns in alle Wahrheit. Und durch ihn können wir so leben, wie es Gott gefällt. Ich habe noch einen interessanten Artikel gesehen von einem Pfarrer, Professor Dr. Klaus Müller. Und er hat das so beschrieben: So wie am Sinai in einem Offenbarungsgeschehen Israel zu dem von Gott angeredeten Volk wird, so wird an Pfingsten durch die Gabe des Geistes die neue Gemeinde begründet und damit der Grundstein für eine Gemeinde aus allen Völkern gelegt. Es vollzieht sich sozusagen ein die Völkerwelt umspannendes Sinai-Geschehen, ein erneuertes Bundesgeschehen, Stiftung verlässlicher Beziehung im Geist der Tora und in der Verbindlichkeit des Geistes. Ich finde das spannend, wie Gott sein auserwählte Volk nicht einfach ersetzt, sondern den Bund immer und immer wieder erneuert. Und jetzt durch Jesus, durch die Ausgießung vom Heiligen Geist, sogar auf alle Menschen erweitert. Und so sind eigentlich unsere christlichen Feste, die wir feiern, die sind untrennbar verbunden mit der Geschichte von Israel, vom Volk von Gott. Und es darf uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir das eingepfropfte Volk sind und dass wir dürfen von dem Segen profitieren, den Gott eigentlich für sein auserwählte Volk bestimmt hat. Ja, jetzt gibt es ganz vieles, was man zum Wirken und zu den Auswirkungen vom Heiligen Geist könnte sagen. Eine Zeit lang bin ich an einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Heiligen Geist ausgewichen, weil mich einfach die verschiedensten Lehren verwirrt haben, die da so kursieren, und gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe mit verschiedenen Leuten, ja, das hat mich eingeschüchtert und auch irgendwie ein Stück weit überfordert. Und ich habe es dann für mich so ein bisschen wie auf Basics runtergebrochen. Ich glaube, dass es den Heiligen Geist gibt, als eine gleichwertige Person neben Jesus und neben Gott, dem Vater. Ich glaube auch, dass er in mir wohnt und dass er wirkt. Und Gott hat mich dann sanft wieder an das Thema herangeführt. Und ich merke, dass ich einfach darf ihm vertrauen, dass ich in meinem Tempo darf die Erfahrungen machen und einfach wieder eine Offenheit habe für das Wirken vom Heiligen Geist. Ohne, dass ich mich irgendwie verbeugen muss. Und ich möchte auch dich ermutigen, wie auch immer dein persönlicher Bezug zum Heiligen Geist mag aussehen, was auch immer du da schon erlebt hast im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, bleib Gott gegenüber offen, dass er dir immer wieder mehr zeigen darf und dich tiefer führen darf. Dass er dir zeigen kann, wer der Heilige Geist ist, was er macht und was er vielleicht auch nicht macht. Und du kannst ihm vertrauen, dass er dich kennt, er kennt deine Geschichte, er kennt deine Persönlichkeit. Und es geht ja schlussendlich immer wieder um Beziehung, um die nahe, intime Beziehung zu Gott, wo wir dürfen haben, gerade durch den Heiligen Geist. Und aus dem heraus entspringt dann alles Weitere an Auswirkungen, an Wunder, an Gaben, an Taten. Aber die Beziehung ist wie die Basis. Und darum, wenn du irgendwie auch vielleicht so ein bisschen verwirrt oder überfordert bist, wie ich manchmal, du kannst dich einfach in diese Beziehung mit Gott investieren und offen sein für ihn, und er wird dir mehr zeigen können. Es geht immer wieder darum, den Geber mehr zu lieben als Gabe. Und es ist die Basis von dieser vertrauensvollen Beziehung, die nachher ganz viel anderes noch möglich macht. Und ich möchte euch jetzt anhand von einem symbolischen Bild einfach eine Art vom Wirken vom Heiligen Geist ein bisschen näher bringen. Ein Bild, das mir irgendwie wie geholfen hat, das ein Stück weit fassbarer zu machen oder mich auch wieder neu auf ihn einzulassen. Du kannst einmal die Augen zutun. Und stell dir vor, du stehst auf einer grossen Bühne und vor dir ist ein riesiger Saal voller Menschen. Und du spielst gerade in einer Oper mit und du hast das eigentlich x-mal probiert. Du kennst den Text, du weißt, wie das Stück geht. Aber plötzlich in einem Moment ist dein Kopf leer. Du hast keine Ahnung mehr, was du jetzt gerade machen musst oder sagen. Und du sollst die nächste Strophe singen und das Orchester spielt schon und du weißt nicht mehr, ist es jetzt die 3. oder die 4. oder wo bin ich jetzt? Was machst du jetzt? Alle schauen auf dich, du bist ausgestellt, du sollst handeln. Jetzt schaust du am besten an das kleine Kabäuschen, das wahrscheinlich irgendwo vorne in der Bühne rein ist, so ein kleines Loch, weil dort drin sitzt das Auflösen. Und das Auflösen, die kennt das Stück ganz genau, in- und auswendig. Sie kennt jedes Wort, das du musst sagen oder das du musst singen. Und wenn du zu ihr schaust, dann gibt sie dir ein Zeichen und hilft dir, deinen Einsatz wieder zu finden. Genau, und jetzt können wir uns das gerade nochmal vorstellen. Aber bei dieser Version weißt du gar nicht, was du genau spielen musst. Du kennst zwar das Stück, das heisst ein Jünger Jesu oder eine Nachfolgerin von Christus, aber du weißt gar nicht genau, wie dein Part geht. Du weißt einfach, du bist jetzt auf dieser Bühne und jetzt musst du irgendetwas machen, aber was? Und eben, es gibt ein Skript und das weiss zu auflösen. Und wenn du zu ihr schaust, dann kann sie dir vorzeigen oder vorsagen, was du sollst tun und was du sollst machen. Es geht aber nur, wenn du auch zu ihr schaust. Weil du kannst an ganz viele andere Orte schauen. Du kannst zu den Leuten schauen, die dich anstarren. Du kannst zu deinen Mitspielern schauen, die vielleicht auch nicht genau wissen, wie das Stück geht. Aber wenn du wirklich wissen willst, wie es weitergeht, dann schau zu ihr, weil sie kann dir nachher einen Hinweis wiedergeben. Klar, das ist jetzt nur ein Bild und das hinkt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber mir hat das wie geholfen, das Wirken vom Heiligen Geist oder das in Anspruch nehmen von seiner Leitung können ein bisschen zu verbildlichen und mir besser vorstellen. Und ich möchte euch so ein bisschen meinen Hauptgedanken weitergeben. Und zwar ist es das, dass wenn Gott uns etwas aufträgt, ähnlich wie eben, wenn wir einfach so auf einer Bühne einen Part zu spielen haben, dann ist das meistens grösser als wir und übersteigt unsere Möglichkeiten. Aber Gott rüstet uns durch den Heiligen Geist mit allem aus, was wir brauchen, um den Auftrag auszuführen. Und darum können wir mutig vorangehen. Ich komme jetzt zu dieser Aussage. Wir gehen einmal zurück zu dem Pfingstgeschehen, das wir am Anfang gehört haben. Eben, es sind schon mehrere Leute zum Glauben an Jesus gekommen und Petrus und die anderen Apostel haben weiterpredigt, haben Wunder da. Und so haben sie dann irgendwann den Ärger von den Obersten vom jüdischen Volk erregt. Und es ist so weit gegangen, dass sie zu einem Verhör antraben mussten. Und dort haben sie einfach weitergemacht und haben einfach weiterhin die gute Botschaft von Jesus erzählt. Und in Apostelgeschichte 4,13 lesen wir: Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Also, sie haben den Freimut gesehen. In einer anderen Übersetzung heisst, sie haben die Unerschrockenheit von ihnen gesehen und das hat grossen Eindruck auf sie gemacht. Und es sind einfache Leute ohne besondere Ausbildung gewesen, Ungelehrte ohne Bildung, Laien. Das heisst, was der Petrus und die anderen Jünger an Voraussetzungen oder an Gaben mitgebracht haben, hat eigentlich nicht erwarten lassen, dass sie so vor dem Rat könnten stehen und sich verteidigen oder so frei reden. Es hat ein anderes Verhalten von ihnen erwarten lassen. So ein Verhalten, wie der Petrus noch ein paar Wochen vorher gezeigt hat. Er ist hier ängstlich geflüchtet, wo Jesus im Garten von Gethsemane verhaftet worden ist. Und er hat sogar dreimal geleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Das wäre so ein Verhalten, das man von einem einfachen, unbildeten Mann erwarten könnte. Und jetzt steht er da, vor dem Rat, unerschrocken, erzählt mit Freimut von Jesus und alle wissen, dass er mit ihm zusammen war. Was ist da passiert? Der Heilige Geist hat etwas in diesen Männern verändert und Frauen. Es war etwas, was sie aus sich selber nicht haben können. Ihre begrenzten Möglichkeiten, ihr fehlendes Potenzial, ihre überhandnehmenden Ängste sind vom Wirken vom Heiligen Geist einfach, sie sind wie aufgelöst gewesen. Sie waren immer noch einfache Leute und sie waren immer noch unbildete Leute gewesen, aber das hat wie keine Rolle mehr gespielt. Sie haben jetzt den Heiligen Geist gehabt und er hat sie dazu befähigt, über sich selber herauszuwachsen. Er hat sie mit allem ausgerüstet, was ihnen gefehlt hat und was sie gebraucht haben. Und wir können schon in der Apostelgeschichte 1 lesen, dass Jesus ihnen das eigentlich schon angekündigt hat, dass das so wird sein. Aber wahrscheinlich haben sie sich da noch gar nichts darunter vorstellen können, wo er noch bei ihnen war. Sie haben ihn gefragt, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Sie haben ihn so wie gefragt, ist jetzt das Stück, müssen wir jetzt das so spielen, passiert das so? Und Jesus hat ihnen zur Antwort gegeben, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus hat ihnen gesagt, ihr müsst gar nicht Zeit wissen, ihr müsst auch die Zeitspanne nicht wissen. Also ihr müsst nicht einen Plan haben, ihr könnt unbildet sein, ihr könnt einfach sein. Auf das kommt es gar nicht an. Was ihr braucht, ist die Kraft vom Heiligen Geist. Und er wird euch ausrüsten und befähigen, Zeugen zu sein. Was ist jetzt gemeint mit Zeugen sein? Das ist auch so ein abstraktes Wort. Ich verstehe Zeugen sein nicht nur in dem Sinn, dass man einfach von Jesus erzählt oder redet, sondern dass der ganze Lebenswandel, alles, was uns ausmacht, Gott bezeugt, in Wort, in Tat, wie wir leben. Und jeder von uns ist dazu berufen, so ein Leben zu führen, dass wir das widerspiegeln. Und nicht nur einfach so an bestimmten Anlässen oder in einzelnen Gesprächen oder vielleicht mal am Sonntag oder so, sondern dass es unser ganzes Leben durchdrängt, sage ich jetzt mal. Und eben, wenn man das sich nur schon vorstellt, das übersteigt unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten bei weitem. Wir können gar nicht immer 24 Stunden lang Zeugen sein für Gott, aus unserer eigenen Kraft. Und auch der Petrus und die anderen Jünger, die haben ihren Auftrag, den sie bekommen haben, erst können richtig anfangen, wo der Heilige Geist sie erfüllt hat. Jesus hat gewusst, dass wir ohne ihn auf dieser Erde, ohne seine physische Gegenwart, zwar gerettet sind, aber eben kraftlos, einfach und ungebildet. Darum hat er den Heiligen Geist überhaupt geschickt, als unseren Tröster und Helfer. In Johannes 16, Vers 7 sagt er: Glaubet mir, es ist gut für euch, dass ich weggegangen. Denn wenn ich nicht von euch weggegangen, dann würde der Helfer nicht kommen. Wenn ich aber gegangen, dann würde ich den zu euch senden. Und ein bisschen später ergänzt er, dass der Heilige Geist sie wird in alle Wahrheit leiten. Und dass der Heilige Geist sie alles weiter wird lehren und sie an das erinnern, was er ihnen vorher gesagt hat. Ja, er hat seine Jünger mit diesen Worten zurückgelassen. Sie haben zwar gewusst, der Heilige Geist, der Helfer, Tröster, der wird irgendwie irgendwann kommen, aber wann und wie, haben sie nicht gewusst. Und ja, was macht man da? Sie haben keine Ahnung gehabt, wie es weitergeht. Sie hätten sich treffen und planen und Sitzungen abhalten und alle Eventualitäten besprechen und sich optimal vorbereiten, so wie wir das als gute Schweizer vielleicht würden. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Also wenn wir jetzt wieder zu unserem Bühnenbild gehen, sie haben auf die Auflösen geschaut. Sie sind da gewesen und haben gewusst, ja, irgendwie muss es weitergehen, aber wie? Gut, schauen wir auf Gott, schauen wir auf unsere Auflösen. Sie haben Gottes Nähe gesucht. Und wo dann der Heilige Geist gekommen ist, wo er tatsächlich gekommen ist, haben sie sich von ihm ausrüsten und leiten lassen. Sie waren so erfüllt von ihm, dass sie ganz vergessen haben, zaghaft und furchtsam zu sein. Sie sind aktiv geworden, ohne schon einen konkreten, genauen Plan zu haben, wie sie jetzt da Zeugen sein sollen auf dieser Welt, und sind einfach am Leiten vom Heiligen Geist gefolgt. Wo hat Gott dich persönlich zu etwas berufen? Und mit berufen meine ich jetzt einfach, er hat dir etwas aufs Herz gelegt. Und mit aufs Herz gelegt meine ich so etwas wie ein inneres Anstupsen. Etwas, das dir immer wieder in den Sinn kommt, wo du immer wieder daran denkst. Wo du weißt, dort sollte ich irgendetwas machen, dort ist etwas verborgen. Das können so grosse Sachen sein, wie er hat dich dazu berufen, Missionarin zu werden. Oder es kann etwas ganz Kleines sein, wie er sagt dir immer wieder, Leute dieser Person an und frage, wie es ihr geht. Oder geh dort hin, mach das. Vielleicht geht es dir manchmal so wie mir, dass du dich zu einfach und zu unbildet fühlst, um diesen Impuls nachzugehen. Dass du denkst, ich habe nicht die nötigen Ressourcen für das. Ich habe gar keine Kraft, das jetzt auch noch zu machen. Ich habe gar nicht das Geld für das. Oder dir fehlen die Ideen. Du hast das Gefühl, ich bin nicht so intelligent, dass ich das alles könnte berücksichtigen. Ich habe gar nicht den Mut, das zu machen. Oder ich habe nicht Geduld und ich habe nicht Liebe, das jetzt zu machen. Das, was Gott dich scheinbar dazu auffordert oder dich immer wieder daran erinnert, das scheint so viel grösser zu sein als du und deine beschränkten Möglichkeiten. Du hast keine Ahnung, wie du das umsetzen sollst, wo du anfangen sollst, wie das vielleicht rauskommen könnte. Und in der Bibel hat es nochmal jemanden gegeben, wo es ihm ganz ähnlich gegangen ist. Und ihm hat der Paulus einen Brief geschrieben und hat ihm geschrieben: Timotheus, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte dich ermutigen, dich neu mit dieser Tatsache zu beschäftigen, dass du gerade dort, wo du dich eben einfach und unbildet fühlst, dass du dort auf die Hilfe vom Heiligen Geist kannst zählen. Dass du nicht auf dein eigenes Können schaust oder nicht können, sondern dass du mutige Schritte gehst. Im Vertrauen, dass der Helfer und Tröster in dir lebt. Du musst nur deine Aufmerksamkeit auf ihn richten. Du kannst jederzeit seine Weisheit, seine Kraft, seine Wahrheit, seine Besonnenheit, sein Leiten und sein Ausrüsten in Anspruch nehmen, damit du deine nächsten Schritte kannst gehen. Und vielleicht kannst du ihm gerade heute wieder neu dein Herz öffnen und ihn einfach einladen, in dir wieder Raum zu nehmen. Einladen, dass er nicht einfach nur Daseinsberechtigung hat, so ein kleines Eckchen, ein Stuhl irgendwo in deinem Herz. Ja, dass er vielleicht nicht nur so ein kleines Kabäuschen hat, wo er so eng muss eingeschlossen sein, sondern dass er darf in dir sich entfalten und auch seine Wirkung in dir darf entfalten. Er lebt in dir, aber du kannst entscheiden, wie viel oder wie wenig Raum du ihm geben willst. Er ist dein Tröster und er ist dein Helfer. Und er wartet nur darauf, dass du deine Aufmerksamkeit auf ihn richtest, damit er dir den Trost geben kann und die Hilfe, die du brauchst. Ich möchte gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hast, damit wir den Zugang zu dir wieder dürfen haben. Und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist über uns ausgossen hast. Nicht nur über dein Volk, nicht nur in Form von steinernen Gesetzestafeln, sondern als lebendige Person, die in uns wohnt und die uns in alle Wahrheit führen und leiten will. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu mit dir erfüllst, mit deinem Geist erfüllst, dass wir eben die Wahrheit dürfen erkennen und danach dürfen leben. Dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen, irgendwie einem Gesetz zu folgen, sondern dass wir den Trost und die Hilfe, die du uns anbietest durch deinen Geist, dass wir das in Anspruch nehmen. Und ich bitte dich auch, dass wir dürfen die Auswirkungen vom Heiligen Geist mehr und mehr sehen. Dass wir dürfen sehen, was er kann wirken und wie du kannst wirken kannst. Und dass wir immer mit dir dürfen verbunden bleiben. Danke vielmals. Amen.